Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Der Kulturstammtisch. Gastgeber Erik Fackung.
Sie hören den Kulturstammtisch mit diesen Gästen: Marcy Goldberg, eine Medienberaterin und Filmwissenschaftlerin, ursprünglich aus Kanada, wohnhaft in Zürich seit ungefähr 10 Jahren, und Balz Nill, Musiker und Autor, ehemaliger Musiker von Stiller Haas. Unser Thema heute: der Schweizer Film. Die 44. Solothurner Filmtage stehen an, die beginnen am Montag. Und die Solothurner Filmtage, diese 44., da gibt es ein paar Neuheiten, und zwar unter anderem eine Verlustmeldung. Und zwar wird der Schweizer Filmpreis nicht mehr in Solothurn vergeben, sondern neuerdings im KKL in Luzern. Was verlieren denn die Filmtage, wenn sie den Schweizer Filmpreis verlieren, Marcy Goldberg?
Ich würde die Frage ein bisschen umkehren vielleicht. Wie sieht es neu in Solothurn aus? Ich glaube, die Filmtage haben wirklich sehr gut reagiert auf diese Situation. Es war nicht ihre Entscheidung, den Filmpreis nicht mehr Gastgeber von dem Filmpreis zu sein, sondern das ist etwas, was auch sonst in der Filmbranche entschieden wurde. Der Filmpreis ist vor circa 10 Jahren kreiert worden, damals unter dem Einfluss des damaligen Schweizer Filmzentrums, jetzt Swiss Films. Und dieser Filmpreis war eine Zeit lang in Solothurn, wandert jetzt weg nach Luzern ins KKL. Und wie konnte Solothurn darauf reagieren? Was konnten sie machen? Und ich finde, sie haben sehr souverän reagiert. Die werden jetzt Gastgeber sein für eine Nacht der Nominationen, wo die Nominationen für den Filmpreis bekannt gegeben werden. Also das heißt, man kann schon im Umfeld von diesem Glamour auch ein bisschen feiern und einen Abend haben mit Cocktails und so, wo die Filmbranche zusammenkommt und sich selber zelebriert, wie das offenbar immer mehr gewünscht wird. Aber die bleiben doch noch beim Geist von einfach von der Idee von Qualität, von Auszeichnungen, von dem Filmgeschäft ernst nehmen, von Film als Kunst ernst nehmen. Und die haben einen neuen Preis eingeführt, und zwar der sogenannte Prix de Soleur.
Der Prix Soleur, genau.
Prix de Soleur, und das ist ein Jurypreis. Und wenn ich das vorlesen darf, weil das steht sehr schön in der Pressemitteilung: der Prix de Soleur ist inhaltlich ausgerichtet und zeichnet einen abendfüllenden Spiel- oder Dokumentarfilm aus, der eine humanistische Grundhaltung überzeugend filmisch umsetzt. Und die weitere Erklärung ist: mit dem Prix de Soleur möchten wir auf Filme aufmerksam machen, die es aufgrund ihrer Thematik vielleicht schwerer haben, im kommerziellen Kinogeschehen zu bestehen. Und das heißt, damit stellt sich Solothurn ganz klar auf der Seite des Autorenfilms, auf der Seite des Qualitätskinos. Gleichzeitig bieten sie auch ein Prix du Public an. Das heißt, das Publikum darf auch wählen und darf auch einen Favorit auswählen, kurieren. Aber Solothurn hat hier in meinen Augen ein wichtiges Zeichen gesetzt, ein schönes Signal auch, dass sie nach wie vor für den Autorenfilm, für das Filmschaffen und für Seriosität im Filmgeschäft stehen.
Humanistische Grundhaltung ist so ein Stichwort, das mir hier auffällt in dieser Beschreibung dieses neuen Prix Soleur. Balz Nill, was stellen Sie sich darunter vor, unter so einer humanistischen Grundhaltung?
Na, ich sehe halt, die knüpfen an ihrer 68er Tradition mit diesem Begriff. Ich finde das gut. Sie werden sicher Spott und Hohn einfahren, zum Beispiel von der Weltwoche damit. Das gehört dazu. Ich finde es gut, so einen Standpunkt zu vertreten, doch. Aber habe ich das vorhin richtig verstanden? Die Nominationen für den Filmpreis, die werden in Solothurn zelebriert. Das, was dann in Luzern vergeben wird, das wird in Solothurn vorbereitet. Ist das so?
Nein, die Nominationen werden in Solothurn bekannt gegeben.
Bekannt gegeben,
genau. Und wer dann gewonnen hat, das wird in Luzern im KKL am 7. März angekündigt.
Trotzdem nochmal zur Ursprungsfrage. Dass das jetzt über Jahre hinweg in Solothurn vergeben wurde, so ein Schweizer Filmpreis, das macht ja auch Sinn. Das ist eigentlich die Stätte der Werkschau des Schweizer Films. Und jetzt wird das ins KKL nach Luzern gegeben. Ist das nicht ein bisschen eigenartig, trotz allem? Also ein merkwürdiges Zeichen für einen Schweizer Film.
Also ich finde die Arbeitsteilung lustig. Solothurn das Sprungbrett und das KKL das Bassin.
Ja gut, also das ist natürlich auch, ich glaube, das ist auch eine provisorische Lösung. Ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so gemacht werden wird. Dieses Jahr ist auch ein Übergangsjahr, weil die ganzen Vorbereitungen für den Filmpreis sind noch nicht so weit, wie man sich das vorgestellt hätte. Und die Idee wäre in Zukunft, dass der Filmpreis voll und ganz von einer Filmakademie, von einer Schweizer Filmakademie vergeben wird. So wie ähnlich wie zu den Oscars in den USA oder den BAFTA Awards in England und anderen Ländern, dass es eine Filmakademie gibt mit filmschaffenden Leuten aus der Branche, dass sie dann alle abstimmen und dass die gewinnenden Filme einzig und alleine von dieser Filmakademie vergeben werden. Dieses Jahr gibt es andere Kräfte, die auch noch mitspielen. Und das heißt, dass der Solothurn ist noch dabei. Wir müssen schauen, wie das in Zukunft sich weiterentwickelt. Für die Filmleute ist vielleicht gut, jetzt gibt es einfach mehr Preise zu gewinnen. Das ist immer gut, mehr Preise und mehr Geld. Aber um zurückzukommen auf die ursprüngliche Frage, weil ich glaube, das ist etwas, was man auch ernst nehmen muss. Diese Spaltung jetzt, die ist ein bisschen symptomatisch für was jetzt in der Filmbranche passiert. Weil Solothurn war sehr lang, wie soll ich sagen, ein bisschen so ein das Heimat. Also der Schweizer Film war dort ein bisschen beheimatet. Der Schweizer Film war vor allem ein Autorenfilm. Der Schweizer Film hat sich ausgezeichnet mit langen Dokumentarfilmen, mit Experimentalfilmen, mit Spielfilmen, die immer ein bisschen oft schräg waren, ein bisschen gesellschaftskritisch, sehr im Zeichen des Autorenfilms. Das ist ausgewachsen aus der 68er-Bewegung und auch aus der 80er-Bewegung. Und in den letzten Jahren haben wir gesehen, das ist einfach filmhistorisch eine Tatsache. Wir haben gesehen, dass es jetzt immer mehr Kräfte gibt, die in Richtung kommerzielles Kino gehen wollen. Erfolgreiche, populäre Komödien, leichte Unterhaltung. Die Filmbranche hat sich auch professionalisiert. Es gibt jetzt Filmschulen. Und es gibt viele Leute, vor allem aus der jüngeren Generation, die ein bisschen in eine andere Richtung arbeiten. Und es ist ganz klar, für diese Leute, die passten nicht mehr so gut zu Solothurn, beziehungsweise Solothurn zu ihnen. Und in den letzten Jahren gab es immer wieder Debatten. Früher war es die Tradition, dass ein Film in Solothurn Premiere haben würde. Und in den letzten Jahren gab es einige Filme, die extra vor Solothurn direkt ins Kino gegangen sind, um zu zeigen, dass sie das Festival nicht brauchen, dass sie vor allem interessiert sind, in ein normales Kino zu gehen und die Success-Cinema-Gelder zu bekommen, die man bekommt aufgrund der verkauften Kinoeintritte. Und dass alles ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist. Vor ein paar Jahren gab es eine große Diskussion, Solothurn, nicht mehr das wie früher. Und die ältere Generation fand es nicht gut, dass man nicht mehr so heiß debattiert und diskutiert wie damals in den 60er, 70er Jahren. Für eigene Jungproduzenten war es nicht mehr interessant, Filme wie Grounding oder Tell oder Filme in diesem Stil in Solothurn zu lancieren, sondern man macht das eher mit einem Medienrummel und geht gleich ins Kino. Also diese Entwicklung hat man gesehen und das war fast so wie ein Bürgerkrieg. Jetzt haben sie das gelöst. Friedlich. Solothurn steht nach wie vor für den Autorenfilm, den es nach wie vor gibt und den in meinen Augen, den man noch unterstützen müsste. Und die eher Glamour wollen und ein bisschen kommerziell ist und ein bisschen in ein anderes Fahrwasser, die gehen jetzt nach Luzern. Und beide Phänomene werden hier, haben je ihren Anlass.
Ivo Kummer, der Direktor der Filmtage in Solothurn, hat bei der Pressekonferenz auch gesagt, dass sich eine leichte Verschiebung ergeben hat vom Doc-Film, was ja jahrelang oder jahrzehntelang sogar die Spezialität war des Schweizer Films, in Richtung zum Spielfilm. Und das merkt man auch am Programm. Ist das Teil dieser Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, Marcy Goldberg, dass es tatsächlich so eine Verschiebung gibt, auch bei den Filmschaffenden, dass man sich mehr auf den Spielfilm konzentriert?
Ja, das ist sicher, das ist eine verwandte Sache. Also Ivo Kummer hat gesagt, es gibt generell immer mehr Einreichungen. Das heißt, die Auswahlkommission hat immer mehr zu tun, immer mehr Filme zu sichten und müssen eine immer straffere Wahl treffen, weil es immer mehr Filme gibt und die Filmtage möchte nicht immer mehr Filme zeigen im Programm. Das heißt, man muss ein bisschen streng sein. Das Filmemachen in der Schweiz ist demokratischer geworden. Es gibt eben, wie gesagt, immer mehr Filmschulen, Filmschulabgänger und diese Leute sind eher am Spielfilm interessiert. Dazu möchte man auch sagen, dass der Dokumentarfilm von den Förderungsgremien ein bisschen Platz verloren hat in den letzten Jahren. Es wurden in den letzten paar Jahren weniger Dokumentarfilme gefördert, als das früher der Fall war. Und die Doc-Filme, das hat Ivo Kummer auch gesagt, die Doc-Filme, die kommen, das sind dann eher formatierte Filme. Das sind Doc-Filme in Spielfilmlänge, Fernsehlänge. Genau, in Fernsehlänge. Und die großen, langen, also die Autoren-Dokumentarfilme, die großen Recherchen, Filme in dieser Art, werden nicht mehr so gemacht wie früher.
Das war ja die große Stärke der Dokumentarfilm aus der Schweiz. Droht da nicht etwas verloren zu gehen, Balzlin?
Ja, das weiß ich nicht genau. Ich sehe einfach bei Spielfilmen, für mich als Konsument, ist es so, einen mittelmäßigen Dokumentarfilm kann ich immer noch genießen, einen mittelmäßigen Spielfilm kann ich nicht genießen. Also die Latte liegt sehr hoch für diese Spielfilme. Und bei Dokumentarfilmen, darum schaue ich gerne Dokumentarfilme, abgesehen vom Filmischen kommt mir dort immer etwas entgegen, was ich noch nicht kenne. Und bei Spielfilmen bin ich halt manchmal auch ein bisschen abgebrüht, vielleicht schon ein bisschen snobistisch, dass ich nach 10 Minuten denke, die Geschichte, die habe ich auch schon gesehen. Ich kenne eigentlich den Film schon und dann gehe ich meistens in der Pause raus. Bei Dokumentarfilmen gehe ich nie in der Pause raus. Ich schlafe auch nie ein in Dokumentarfilmen, in Spielfilmen öfters.
Hat das damit zu tun, dass man beim Dokumentarfilm halt eine wahre Geschichte vorgesetzt kriegt? Jetzt ganz, ganz naiv gefragt.
Ja, vielleicht kann man es so simpel sagen. Also, wahr ist sie auch nicht einfach. Sie ist gestaltet, sie ist mit filmischen Mitteln aufbereitet. Aber halt schon die direkte Begegnung und das Experimentelle hat mir immer gefallen. Ich bin ein Fan zum Beispiel von den Filmen von Peter Liechti. Ich habe gerne Künstlerporträts und da bin ich dann einfach interessiert dabei und schaue, ich begegne direkt irgendeiner Person. Ja. Und bei Spielfilmen ist es halt schon so, wenn das nicht auf dem absoluten Top-Niveau ist, dann langweilt es mich.
Ja, mir geht es ähnlich. Ich glaube, beim Doc-Film, auch bei einem relativ schlecht gemachten Dokumentarfilm, kann man immer etwas lernen. Und das sind reale Leute, echte Situationen, Schauplätze. Man ist vielleicht, man wird so berührt. Während mit einem schlechten Spielfilm, wenn ein Film schlecht geschrieben wurde, schlechte Dialoge, schlechte Schauspieler, ist das manchmal, das tut manchmal weh. Aber dazu muss man sagen, man muss das ein bisschen im Kontext der Schweiz sehen und der Schweizer Filmgeschichte. Weil der Doc-Film ist eine große Tradition in der Schweiz. Und als Anfang der 60er Jahre, als man mit dem Filmgesetz überhaupt gekommen ist und in der Verfassung verankert hat, dass es eine Aufgabe des Staates wäre, den Film zu unterstützen, waren das nur Dokumentarfilme. Am Anfang hat man nur Dokumentarfilme unterstützt. Und das heißt, aus einer Perspektive ist das vielleicht ein Verlust, dass man von dieser Doc-Film-Tradition weggeht. Aber aus einer anderen Perspektive ist es vielleicht eine Befreiung, dass ein Genre, das in der Schweiz über Jahrzehnte vielleicht ein bisschen verpönt war, ein bisschen suspekt vorgekommen ist, ein bisschen zu mondän oder zu unterhaltend, dass man sich endlich wagt, Filme in diesem Stil zu machen. Das ist vielleicht etwas. Also der Regisseur von Tandoori Love, ein neuer Film, der jetzt gerade ins Kino gekommen ist, Oliver Paulus, er spricht immer davon in den Interviews, Mut zum Kitsch, Mut zur Unterhaltung, Mut zum Lustigsein. Und ja, wenn man das ein bisschen neutral betrachtet, ist das eine interessante Entwicklung im Schweizer Film. Also mir tun die verlorenen Doc-Filme auch, wie soll ich das sagen, ich würde sie vermissen, wenn es sie nicht mehr gäbe, aber ich beobachte mit Spannung das, was jetzt passieren wird.
Es ist ja interessant, dass Grounding eine Mischung ist zwischen beiden Dokumentarfilmen und Spielfilmen. Das wirkt wie ein Scharnier eigentlich zwischen den beiden Generationen. Also ich fand den wirklich gut gemacht. Und der hat irgendwie vielleicht im Rückblick eine Art symbolische Bedeutung, als mit einem Schuh steckt er im Dokumentarfilm und mit dem anderen eben im modernen, unterhaltenden Spielfilmgenre. Tja.
Ja, ich weiß nicht, man könnte eigentlich sagen, es ist ein bisschen skandalös, dass man einen Film wie Grounding überhaupt als Dokumentarfilm bezeichnet.
Nein,
weil das ist ein Film mit einem Drehbuch, mit Schauspielern und so. Was der immer wieder gemacht hat, der hat mit Doc-Film-Elementen gespielt und auch nicht immer zugunsten der Schauspieler, wie ich mich erinnere, weil der Film ist so gemacht worden, dass man hat Schauspieler, die haben alle wichtigen Figuren gespielt in der Geschichte vom Swiss Air Grounding, Mario Corti und die UBS-Leute und so. Und dann hat man immer wieder eingeschnitten dokumentarische Aufnahmen von den echten Figuren. Mhm. Und das ist schwierig für einen Schauspieler, sich mit dem, also sich zu behaupten in seiner Rolle, wenn man auch immer wieder die echte Person sieht, die er verkörpern möchte.
Ja, aber das machte den Film auch spannend, diese Friktion zwischen beiden. Das fand ich wirklich interessant.
Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine typische Produktion für diese neue Richtung, die den Schweizer Film genommen hat in den letzten paar Jahren und weiternehmen wird.
Wie das dann aussieht, wie die Werkschau aussieht, das werden wir nächste Woche dann in einem Kulturstammtisch behandeln, dann aus Solothurn selbst. Und jetzt hören Sie diesen Kulturstammtisch vor den Solothurner Filmtagen. Zu Gast bei mir Marcy Goldberg und Balz Nil. Sprechen wir mal über einen Dokumentarfilm, der jetzt gerade in die Kinos gekommen ist und den Sie beide gesehen haben und der Sie beide interessiert hat, und zwar über die Punkmusikerin und Poetin Patti Smith, der ist jetzt in die Kinos gekommen, ein Dokumentarfilm über ihr Leben. Sie haben ihn beide gesehen, wie ist er bei Ihnen angekommen? Balznell, Sie als Musiker.
Also bei mir ist er total angekommen. Ich war begeistert von dem Film, von ihr sowieso. Der Film, ich habe gesehen, dass er kritisiert wird, ziemlich hart kritisiert wird zum Teil, ist nicht von einem Profifilmer gemacht, ist von einem Fotografen gemacht. Ich habe das Gefühl, die Fehler, in Anführungszeichen, die der Film hat, die muss er haben, um so an diese Person ranzukommen, wie der Film an die Person herangeht.
Was für Fehler sind denn das?
Er ist zum Beispiel nicht unbedingt sehr informativ, er ist in der Chronologie absolut wirr, ist vielleicht manchmal zu nah an der Person, also das ist ihm alles vorgeworfen worden, aber das sind halt sogenannte Fehler, die vielleicht nötig waren. Mich stört es auch nicht, dass er zum Teil nicht informativ ist. Ich bin dann hinterher, habe ich mich durchs Internet gezappt und alles in Erfahrung gebracht, was ich konnte. Bei Patti Smith, mich hat es wirklich wieder gepackt. Ich habe sie in den 70er Jahren gar nicht so wahrgenommen. Ich dachte damals, das ist was für Feministinnen, die sollen das haben. Ich habe in dieser Zeit eigentlich keine Rockmusik gehört. Und jetzt entdecke ich sie nochmal und ich glaube, die wird noch sehr viel bringen, habe ich das Gefühl.
Ja gut, Patti Smith war immer eine Heldin von mir, vielleicht weil ich eben feministisch sozialisiert wurde. Nein, ich habe immer so großen Respekt gehabt für ihre Arbeit. Ich habe sie immer sehr bewundert. Es war dann wirklich eine Entdeckung für mich in meiner Jugend, zu sehen, wie diese Frau arbeitet mit Sprache, mit Ton, mit Melodien, wie sie alte Melodien aus alten Popsongs in ihre Arbeit nimmt und verfremdet und sehr so zwischen Avantgarde und populär arbeitet und mit sehr überzeugenden Texten auch. Und ich war dann sehr gespannt auf den Film. Ich war ein bisschen enttäuscht dann, weil der Film für meinen Geschmack zu wenig von ihren Konzertaufnahmen gezeigt hat.
Und zum Glück hat er so wenig gezeigt. Ja,
gut, jetzt gibt es endlich eine Meinungsverschiedenheit zwischen uns. Nein, ich habe sie nie live sehen können. Mhm. Und das wäre vielleicht auch mein Wunsch gewesen, ein bisschen von ihrer Bühnenpräsenz durch diesen Film mitzubekommen. Und der Film hat das dann ziemlich geweigert. Und was mich dann ab und zu auch irritiert hat, ist, dass der Film angefangen hat mit einer Szene auf der Bühne, wo man sie sieht, wo sie einen Auftritt macht. Und dann hat man weggeschnitten. Man hat zwar noch auf der Tonspur ihre Stimme gehört, wie sie nach wie vor diesen Auftritt macht, aber der Filmemacher hat dann irgendwelche anderen Bilder da eingeschnitten, wo man dann plötzlich mit der Kamera auf dem Strand oder Großaufnahmen von anderen Sachen. Das hat mich dann irritiert, weil ich fand, wenn es darum geht, ein bisschen zu zeigen, wie sie da steht und singt und macht, ich möchte es nicht nur hören, ich möchte es auch sehen.
Film ist Film, Bühne ist Bühne. Man kann von mir aus gesehen Bühne nicht in den Film importieren. Das geht nicht und das hat mir gefallen am Film. Der gibt nur so einen knappen Eindruck von diesen Bühnenauftritten und macht eigentlich richtig Hunger danach. Das habe ich geliebt an dem Film.
Also mehr so wie häppchenweise und wenn es einen dann interessiert, dann soll man sie tatsächlich im Konzert anschauen gehen.
Ja, weil ich glaube, das kann einfach nicht gelingen, praktisch die Bühne in den Filmsaal zu verlegen. Also ich habe mich zum Beispiel im Rolling Stones Film gelangweilt. Mhm. Mich hat das nicht gepackt, überhaupt nicht. Ich dachte, na, wäre ich im Publikum, vielleicht würde es mich packen, aber hier im Kino, nein, ich mag das nicht.
Es gibt Konzertfilme, die für mich sehr überzeugend sind, wie zum Beispiel The Last Waltz von Martin Scorsese. Das ist der Film vom letzten Konzert von The Band, also von der Band The Band. Das ist für mich ein Meisterwerk und ein sehr überzeugender Film. Der Film versucht nicht, das Konzert eins zu eins abzubilden. Der Film ist irgendwie mehr als das Konzert, weil der Film auch mehr zeigen kann, als wenn man im Konzert sitzt, hat man nur eine Sicht. Man sieht nicht alles und im Film hat man die Möglichkeit, man ist mit der Kamera überall, man sieht die Leute, man geht Backstage, man kann auch verschiedene Konzerte zusammenschneiden und man hat die Highlights aus einer ganzen Tournee in einem Film eingepackt. Also man könnte schon für den Konzertfilm plädieren. Was mich beim Patti Smith Film dann auch sehr interessiert hat in diesen Live-Aufnahmen und was für mich auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist, dass sie auch in den letzten Jahren offenbar auch politische Auftritte wieder gemacht hat. Also sie hat sich früher auch, zum Beispiel zur Zeit des Vietnamkriegs hat sie sich engagiert. Und jetzt mit dem Irakkrieg und mit anderen aktuellen Ereignissen, sie geht auf die Bühne und sie integriert das auch in ihren Auftritt. Und es gibt eine Szene im Film, wo sie die, ich weiß nicht, ob das der Anfang von der amerikanischen Verfassung ist oder von der Unabhängigkeitserklärung. Genau, ich glaube, es ist der Anfang von der Declaration of Independence und das rezitiert sie. Und diese Wörter, die werden fast radikal. Also wenn sie das vorliest und erklärt, wie die Amerikaner sich früher von den Engländern getrennt haben und gesagt haben, wir wollen unsere Freiheit und wir wollen mit Diktatur und Tyrannei nichts mehr zu tun haben und ein Volk hat sein Bestimmungsrecht und so. Wenn sie das, also das sind Wörter, die jedes amerikanische Kind aus ihnen auswendig kennt, aber man denkt nicht so viel darüber nach, was das heute heißt.
Und das ist aber überwältigend, diese Szene. Ja. Und dieses Bush-Bashing, das dann folgt, mit einem solchen Pathos, dass man das überhaupt noch kann, aber man kann es.
Ja.
Und das genügt mir dann.
Ja, aber eben so Sachen, Szene. Das hat mir gezeigt, was sie für, was diese Frau für eine Macht hat, wenn sie auf die Bühne geht. Mhm. Und ich hätte viel mehr davon.
Nein, ich will nicht noch mehr. Das genügt.
Trotzdem, mir scheint ab und zu mal bei diesen Konzertfilmen so etwas von einer Clipkultur aus den 80er Jahren herüberzukommen, bei dem man manche Leute versuchten wirklich in 3 Minuten Ben Hur abzudrehen und dann kriegt man noch eine Story und das wird dann noch verfilmt, was da für Emotionen stattfinden. Und irgendwie hat das auch so wie eine Rückkopplungswirkung gehabt auf den Konzertfilm per se.
Ich weiß nicht, vielleicht hat es mit der Clipkultur zu tun, aber ich glaube nicht in, in diesem Film. Ich vertrete einfach die Ansicht, die Magie der Bühne, die gehört auf die Bühne. Es kommt auch noch ein bisschen aus persönlicher Erfahrung heraus, weil ich weiß, was das bewirkt, wenn eine Filmcrew auf der Bühne sich herumbewegt. Das stört unglaublich. Das nimmt dir deinen Raum weg. Es ist also sehr schwierig, ein Konzert wirklich so zu filmen, dass die Band dann wirklich ihre Energie entwickeln kann.
Also das erzählen Sie aus Erfahrung mit Stiller Haas?
Ja, ja, klar. Ich habe mich immer wahnsinnig gewehrt dagegen.
Es kommt vielleicht darauf an, was man mit diesem Film bewirken möchte. Also Jim Jarmusch hat vor ungefähr 10 Jahren einen Film gemacht über Neil Young. Mhm. Und er hat ein paar tolle Sachen gemacht in dem Film. Unter anderem, er hatte auch Zugang zu alten Aufnahmen. Neil Young hat ja im Laufe der Jahre die gleichen Songs immer wieder gesungen, aber immer ein bisschen anders. Und er ist auch älter geworden und hat immer andere Musiker dabei. Und es gibt ein paar Szenen im Film, wo man innerhalb von einem Lied schneidet. Und das heißt, Neil Young fängt an mit dem Lied in den 70er Jahren auf einer Bühne und das Lied hört auf Anfang der 90er Jahre an einem anderen Ort und er ist älter und sieht anders aus und hat eine andere Stimme, aber es ist das gleiche Lied.
Ah, das ist
und das
gut.
Sind eben, das sind Sachen, das kann man im Film machen.
Ja, das ist
filmspezifisch, das hast du nicht, wenn du einfach ins Konzert gehst. Genau, das ist das, was der Film anbieten kann im Bereich Darstellung von Musik und von Performance und so. Das ist dann nicht mehr eine reine Dokumentation.
Trotzdem, The Last Waltz haben Sie denn auch gesehen, Balz?
Habe ich damals gesehen und ich war eben auch nicht so begeistert davon. Hat mich einfach auch nicht gepackt. Ich mag es nicht.
Also Ihnen scheint einfach die Abbildung auf einer Leinwand immer flacher als das Erlebnis selbst. Nun natürlich, das ist tatsächlich so. Musik wird immer mehr wirken, wenn man persönlich dabei ist. Das ist natürlich einfach eine Tatsache, die sich nicht wegwischen lässt, auch mit einem noch so guten Film nicht. Allerdings das filmische Mittel, das überzeugt natürlich schon sehr von Jarmusch, wenn er die Möglichkeit hat, Neil Young so durch die Jahre wandern zu lassen mit dem
Das finde ich großartig. Also wenn der Film seine eigenen Erzählmittel mit einbringt, das finde ich fantastisch.
Genau, das sind die Möglichkeiten des Films. Also um ein Schweizer Beispiel zu nennen, wir haben vorher ist der Name Peter Lichti gefallen. Peter Lichti hat vor ein paar Jahren auch den Film Hardcore Chamber Music gemacht mit dem Trio Koch Schutzstuder. Und er hat sie über einen Monat lang, sie haben jeden Abend einen Auftritt gemacht, über 28 Tage, glaube ich, und er war jeden Abend da und hat das aufgenommen. Und am Schluss, das ist eine, das ist mehr als eine Dokumentation. Das ist wirklich, das ist so wie eine Analyse und das bringt die Musik und diese Performances auf eine ganz andere Ebene, dass man durchgeht und das ist durchnummeriert. Der erste Abend, der zweite Abend, der dritte Abend und man kommt dann, man hat eine andere Erlebnisse, wenn man den Film sieht, als wenn man einfach ins Konzert gehen würde. Gut, wenn man vielleicht alle 28 Abende beigewohnt hätte, wäre es vielleicht wieder etwas anderes. Aber das heißt, der Film hat operiert auf einer anderen Skala dann.
Mhm. Von Peter Lichti kenne ich noch einen schöneren Film. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der, wo er auf die Wanderschaft geht, weil er aufhören will mit Rauchen.
Kennst Hans im Glück.
Klar. Hans im Glück, das ist so wunderbar. Dort hat es so schöne Musikszenen. Da trifft er in Rapperswil am Zürichsee sind Straßenmusiker und dann kommt ein alter Mann mit einem Fahrrad und der singt plötzlich mit diesen Straßenmusikern. Das ist so fantastisch. Das ist die Möglichkeit des Films, oder? Der ist dort und kann das gerade aufnehmen. Oder eine Ländlerkapelle und dann ein Jazzkonzert und einer kommentiert zuerst die Ländlerkapelle und dann das Jazzkonzert, ein Bauer von irgendeiner Alp. Das sind so wunderbare Aufnahmen und der Kommentar dieses Bauers zu der Ländlerkapelle und zur Jazzband ist fantastisch.
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Bauer hat eine Tochter im Teenage-Alter und die debattieren dann ein bisschen,
ja,
weil ihm gefällt die Musik
Jazz
und ihr nicht. Genau.
Dem Bauer gefällt der Jazz nicht.
Ja, das ist der Film. Da bringt der Film etwas zur Musik, beziehungsweise die bereichern sich gegenseitig, ja.
Musik und Film, das wird uns noch weitere Male beschäftigen, stelle ich mir vor hier im Kulturstammtisch. Herzlichen Dank, Balznil und Marcy Goldberg. Nächste Woche der Kulturstammtisch aus Solothurn selbst und das Thema wird dann natürlich auch wieder der Schweizer Film sein.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.